Vielen Dank, Leila. Ich fand das wunderschön. Vielen Dank. Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Heute Morgen, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ermutigung für Zweifler. Und ich finde, dazu passt auch das eins der Losungswörter von heute ganz gut. Ich weiß nicht, wer auch Losung gelesen hat, aus Jeremia 6. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei. Und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich finde, das ist eine wunderschöne Zusage. Und ich denke mal, wer zweifelt, der denkt auch nach und hinterfragt auch mal. Und ich denke, da ist auch Wachstum drin. Und ich finde, Zweifel, die auch quälend sein können, auch Ermutigung brauchen, können aber auch was Kreatives in sich haben. Aber da werden wir noch mehr von hören. Und ich bin sehr gespannt. Ich möchte mit uns beten und bitte dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank für die Sonne, die hier reinscheint und ja, so das Frühlingsgefühl vielleicht auch ein bisschen weckt. Danke, dass du uns hier zusammengebracht hast, vor deinen Thron, vor in diesen Raum, in die Gemeinde, wo du uns begegnen willst, wo du bei unserer Begegnung aber auch segnen willst, wo wir einander sehen, wahrnehmen, begrüßen und Gemeinschaft haben untereinander. Danke, dass du uns durch Phasen von Krisen gehen lässt, von Phasen der Zweifel, Phasen auch von Angst, Sorgen, wo wir bei dir darin begegnen, wo du uns begegnen willst, gerade in solchen Zeiten, wo alles in Bewegung ist, wo alles hinterfragt wird, wo nichts sicher scheint. Danke, dass du uns darin immer wieder begegnest und uns weiterbringst, uns wachsen lässt. Ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst gelingt zu deiner Ehre, dass du darin groß wirst, dein Name verherrlicht wird und dass ein jeder von uns berührt wird durch das, was du uns sagen möchtest. Danke für die Woche, die hinter uns liegt. Und wir sind gespannt auf die Woche, die vor uns liegt, dass du mit uns gehst. Danke jetzt für diese Zeit und Herr, segne uns. Amen. Ich nehme wieder Platz und ich habe als erstes Lied rausgesucht. Erweckt uns alle Morgen. Das ist sozusagen fast schon die Hymne des Männerfrühstück geworden. Es hat gestern stattgefunden und ich fand es ganz großartig. Wir hatten einen der Lehrer aus der Bibelschule Wiedenes da, den Dr. Burhenne, und der hat uns über heikle Gespräche einen tollen Vortrag gehalten mit vielen sehr anregenden Beispielen und das war ganz große Klasse. Ja, erweckt mich alle Morgen. Eine wäre noch gewesen. Ja, wir haben heute den Start der Aufbauwoche Ostergarten. Ist soweit. Und der Jan lässt mal den Aufbau mal so in Zeitraffer durchlaufen. Und ja, wir arbeiten schnell. Und jetzt würde ich auch mal die bitten, die heute bei dem ersten Halbtag mitmachen. Einfach mal aufstehen. Wer ist heute ab 12 Uhr dabei? Hey. So, bleibt mal stehen. So, jetzt mal alle anderen, die irgendwas mit Osterkatzen zu tun haben. Kuchen backen, beten, Führer, Gestalter. Ja, ne? So ist es. Dankeschön. Wo ist der Rainer? Das waren schon mal ganz viele, aber so ein paar Lücken haben wir noch, ne? Erzähl.
Ja, vielen Dank an alle, die gerade aufgestanden sind. Und die, die sitzen geblieben sind, haben jetzt Gelegenheit, einmal ganz genau zuzuhören und sich auch noch einzubringen in den Ostergarten. Ich habe gehört, an drei Stellen werden noch ein paar Leute gebraucht. Und da bitte ich mal die Petra, die Renate und den Simon nach vorne. Und ja, da ist die Petra, die ist als Erste da. Das ist auch gut, die ist auch als Erste dran, denn du brauchst als Erstes noch Leute. Du bist die Erste, die Leute braucht, ne? Sag mal, was für Leute?
Also wir brauchen ganz konkret jemanden, der ein Auto hat mit einer Anhängerkupplung, weil wir haben draußen schon einen Anhänger von Peter Muske geliehen bekommen und wir würden gerne gleichzeitig mit dem Ostergarten noch ein bisschen die Gemeinde aufräumen. Hier ist nämlich Chaos im Moment. Überall stehen Sachen rum, die keiner mehr haben will. Und das ist für uns eben das Anliegen. Wir haben aber im Moment noch kein Auto mit Anhängerkupplung. Und wenn wir den passenden Fahrer noch dazu kriegen würden, Tom, genial, super. Montag, nein, Montag hat die EDG zu. Ich habe heute Morgen extra geguckt, aber ab Dienstag, boah. Sei gesegnet. Ansonsten möchte ich alle motivieren, die jetzt sagen, ich will kein Zeitlimit setzen, aber Lust haben, einfach mal vorbeizukommen, ein Stündchen zwei zu helfen, Seele baumeln lassen, mal was Tolles erleben. Kommt einfach, ihr seid alle ganz herzlich willkommen. Tatkräftige Hände können wir immer brauchen. Dankeschön.
Aber Petra, du brauchtest doch noch einen zweiten Mann, der mit anpackt, oder wie war das?
Ja, ich denke mal, wenn der Tom da ist, ich denke, ich habe mit dem die Steine, ich habe die Aktion mit den Steinen da draußen erlebt, im strömenden Regen, also es war der Oberhammer. Und ich denke, so ein junger Mann oder junge Frau, einer, der vielleicht noch, ich denke, da wird sich der ein oder andere melden. Ich bin sehr hoffnungsvoll.
Okay, danke Tom, also nicht nur dein Auto wird gebraucht, du auch. Für den Anhänger, der da hinten den Fahrradparkplatz blockiert. Dankeschön auch dafür. Ja. Okay, ja, dann etwas später im Ostergarten, da ist das Café geöffnet, das Café leitet die Renate, hier zu meiner Rechten und du brauchst auch noch Leute. Erzähl mal, was sie so können und wann du die brauchst.
Ja, ich brauche da auch noch ein paar Leute für ein paar Stündchen. Das sind so ungefähr 50 Stunden, die nochmal belegt werden müssten. Nein, ich hoffe, dass das dann gut aufgeteilt ist, wenn sich da viele Leute melden, dann sind das für jeden dann nur ein paar Stündchen, die er dann machen könnte. Wäre sehr lieb, wenn sich dann gerade über die Ostertage noch welche melden, Karfreitag, Samstag und Ostermontag, da fehlen noch etliche Stunden. Wahrscheinlich sind viele in Urlaub, dass sie sich dann da so wenig gemeldet haben, aber vielleicht kann der eine oder andere dann noch kommen, das wäre super. Ja, die sollen im Café Kaffee ausschenken, den Kaffee natürlich vorher kochen, Tee, alles, was an Getränken drumherum ist und Kuchen und Torten ausgeben und natürlich auch lieb und nett sein zu den Leuten, die da als Gäste kommen und Besucher. Ja, und genau das Stichwort Torte und Kuchen. Es wäre schön, wenn auch über die Ostertage noch ein paar Kuchen und eigentlich gerne auch Torten noch kommen würden. Das hat diesmal gar nicht so geklappt. Also fehlen da etliche Torten. Das wäre schön. Danke.
Okay, danke Renate und danke euch, die ihr einspringt. Renate ist im Anschluss an den Gottesdienst irgendwo hinten im Foyer oder in einem der angrenzenden Räume, trifft sich auch noch mit ein paar Leuten. Und da könnt ihr gerne dazukommen, wenn ihr im Café mitarbeiten wollt. Vielen Dank. Und wenn man so im Café sitzt mit Besuchern zusammen, die den Ostergarten ja erlebt haben, dann kann man vielleicht auch ins Gespräch kommen. Und Simon, da kannst du was zu sagen.
Genau, Rolf hat mich angesprochen, dass ich doch einladen soll, hier Menschen, die gerne mit anderen Leuten sprechen, ins Gespräch kommen. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche groß theologischen oder seelsorgerlichen Gespräche in erster Linie zu führen, sondern einfach nach den Führungen im Café bereit zu sein, zu fragen, hey, wo kommen Sie her oder wo kommst du her? Was hat dich bewegt, hierher zu kommen? Wie fandest du es denn jetzt so auf den ersten Eindruck? Dort einfach ein Bild, das wir bekommen als Gemeinde, wer kommt denn dort alles hin in den Ostergarten und dann einfach ins Gespräch zu kommen. Also ganz entspannt. Und der Rolf würde das gerne initiieren und spricht noch ein, zwei Leute von euch auch an. Und wer da Interesse dran hat, der melde sich doch einfach beim Rolf. Es werden Leute gesucht, die gerne mit anderen Menschen sprechen.
Simon, kann man denn auch nach dem Gottesdienst direkt zu dir kommen oder muss man da warten, bis Rolf wieder zurück ist?
Ich stehe natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Sprecht mich an, da freue ich mich.
Okay, dankeschön.
So, vielen Dank. Ja, gucken wir kurz mal die Informationen auf dem Blättchen auf der anderen Seite, Rückseite von dem Manuskript. Ja, nochmal ein Willkommen an unsere Gäste, die vielleicht das erste oder zweite Mal hier sind. Wer mit uns ins Gespräch kommen möchte und das nicht so gleich klappt, der kann sich hinten am Kaffeetisch so eine bunte Tasse nehmen. Das haben wir uns so gemerkt, dass die Leute, die so eine bunte Tasse da stehen, haben signalisieren, ich hätte Lust auf ein Gespräch. Mal ausprobieren, ob es klappt. Dann sind die Pastoren in der kommenden Woche in Eversbach, theologische Woche, und beide nicht da. Dann haben wir die ökumenische Passionsandacht, dann Seniorenkreis am Donnerstag, Vorsicht Falle. Da haben wir jemanden von der Polizei zu Gast, Referat Vorbeugung, so Trickdiebe, wo Senioren so schnell darauf reinfallen und so weiter. Das wird also eine spannende Sache. Wer da Lust zu hat und noch nicht beim Seniorenkreis war, aber vielleicht auch so ein bisschen ergraut ist und damit das Zeit hat, ist gerne eingeladen. Wie hat früher mal Manfred Hahn gesagt, Senioren, das sind die, die nachmittags am Donnerstag um 3 Zeit haben. Also wer das Thema spannend findet, ist also herzlich eingeladen, wird bei uns keiner verhaftet. Also kommt gerne vorbei. Dann internationaler Gesprächsabend, dann nächste Woche ist Abendmahl im Gottesdienst um 10 und dann nachmittags Leithaus. Da habe ich mir das die Karte mitgenommen. 2 Wochen, Entschuldigung, 26, hast recht. Aber auch schon mal vorausschauen, nicht? Leithaus. Ja, und nochmal das Männerwochenende. Wir haben aus Männerfrühstück heraus ist dann eine Freizeit entstanden und wir fahren jedes Jahr im Frühjahr, mal April, mal Mai, fahren wir zusammen weg, wandern und haben auch sehr, sehr schöne und gute geistliche Inputs in einer schönen Umgebung und haben auch viel Natur und auch viel Gemeinschaft. Das war auch in den vergangenen Jahren immer auch mal eine Möglichkeit, wo Leute eben auch mitgebracht werden konnten, auch teilweise auch in die Gemeinde reingefunden haben. Das ist eine ganz tolle Sache. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, ich habe alles. Ja, dann möchte ich einfach, dass wir zusammen ein Fürbittegespräch sprechen, auch für den Ostergarten und auch für die Themen, die wir also gerade so sehen. Und bitte dazu aufstehen. Ja, lieber Jesus, wir haben gesehen, wie viele im Ostergarten mitmachen. Auch heute Mittag schon geht's los und hier wird im Haus rumgeräumt und die ersten groben Sachen geschehen, die ganze Rohbau, wenn man so will. Und ja, ich möchte dir einfach anbefehlen, ich möchte dich bitten, dass du diese ganze Aktion, diese ganze Woche bewahrst. Dass wir als Mitarbeiter alle bewahrt sind, dass wir sicher sind, dass du uns vor Unfällen bewahrst, vor Verletzungen, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, dass wir schnell vorankommen, dass nichts kaputt geht und dass wir wirklich viel Freude auch dabei haben. Ja, auch vielen Dank, dass wir hier auf diesen Ostergarten zugehen können, der ja schon weitgehend ausgebucht ist, wo wir wissen, das wird wieder eine ganz große Sache und da macht es dreimal mehr Spaß, jetzt wirklich reinzuklotzen. Aber auch die vielen anderen Dinge, die wir so im Fernsehen sehen, die uns beunruhigen, die vielleicht auch Zweifel auslösen, auch die wollen wir dir nennen und ich bitten, einfach erbarme dich. Erbarme dich auch über die, die verfolgt sind um deines Namens willen, die Ungerechtigkeit leiden, die Not leiden, in Gefängnissen sitzen, und sonst auch Repressalien spüren. Herr, erbarm dich. Und noch hier in der Stadt, in Dortmund, da auch wo heute dein Wort verkündigt wird, möchte ich bitten, dass du Segen schenkst. In allen Kirchen, wo Pastoren aufstehen und dein Wort verkündigen, wo Gottesdienste stattfinden, Herr, segne das. Und lass uns als Gemeinde auch durch den Ostergarten einmal mehr ein Licht in der Stadt werden. Und alles, was wir jetzt noch so sagen könnten, wollen wir das Gebet zusammenfassen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und zum nächsten Lied sammeln wir die Kollekte ein.
Liebe Gemeinde, mich schickt nicht der Praktiker Baumarkt, sondern mich schickt und bewegt ein Wort der Bibel, nämlich aus Hebräer 4, 14 bis 16. Das findet ihr auf den ausliegenden Blättern und das lese ich jetzt vor. Hebräer 4, 14 bis 16. Unser Thema für diesen Gottesdienst ist ja Ermutigung für Zweifler. Und dazu habe ich dieses Wort gewählt. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung. Wir könnten auch übersetzen, lasst uns am Bekenntnis festhalten. So lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Am Bekenntnis festhalten, so lasst uns am Bekenntnis, an der Hoffnung festhalten, das schreibt dieser Hebräerbrief an seine Empfänger. Und wie es die Briefempfänger betraf, dieser Aufruf, das lässt sich dem Hebräerbrief leicht entnehmen. Es waren Menschen, die ob ihres Glaubens wegen ihres Glaubens geschmäht wurden, die Enteignung ihres Eigentums erfuhren, die ins Gefängnis wanderten, die den Mächtigen einfach nicht recht waren, sondern ein Dorn im Auge. Und so habe ich mich gefragt, wie betrifft uns denn die Mahnung, an diesem Bekenntnis festzuhalten? Überwiegend, bis auf unsere Flüchtlinge unter uns, kennen wir dies nicht, diese Verfolgung, diese Enteignung, dieses Bedrohtsein von Gefängnis und Gewalt. Wie betrifft uns hier in Dortmund, in unserer Gemeinde, die Mahnung, am Bekenntnis festzuhalten? Ich war mit meiner Predigt beinahe fertig, als ich den Zeitartikel vom 9. März in Händen hielt. Und zwar ist das ein Dossier, und zwar Giovanni Di Lorenzo, also der Chefredakteur der Zeit, im Gespräch mit Papst Franziskus. Und Lorenzo fragt den Papst Folgendes: In der katholischen Kirche, zumindest in der, wie ich sie erlebe, gibt es sowohl unter den Geistlichen als auch unter den Glaubenden ein Thema, das fast immer ausgespart wird: die persönliche Glaubenskrise. Wer mit seinem Glauben hadert, wird alleingelassen. Darüber wird nicht geredet. Wie kann man Zweifelnden helfen? Als ich das las, habe ich gesagt, Mensch, FEG oder katholische Kirche könnte auch FEG sein. Denn die Beobachtung teile ich. Wer mit seinem Glauben hadert, wer daran zweifelt, wer ernsthaft in Frage stellt, was er denn da glaubt, darüber reden wir untereinander sehr wenig. Und wenn, ist es uns unangenehm. Der Papst Franziskus hat Folgendes geantwortet: Ohne Krisen kann man nicht wachsen. Das gilt für alle Menschen. Das biologische Wachsen selbst ist eine Krise. Die Krise des Kindes, das zum Erwachsenen wird. Im Glauben ist es nicht anders. Ich will nicht sagen, dass die Krise das tägliche Brot des Glaubens ist, doch ein Glaube, der nicht in die Krise gerät, um an ihr zu wachsen, bleibt infantil. Ohne Krise können wir nicht wachsen, denn das, was uns heute erfüllt, erfüllt uns morgen schon nicht mehr. Das Leben stellt uns auf die Probe. Soweit der Papst, und dann noch einmal dieses Bibelwort. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für deine Schwäche haben könnte. Jesus wurde ja genau wie du auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Das Leben stellt uns auf die Probe. Das Leben des Glaubens stellt den Glauben auf die Probe. Und ich möchte in der Predigt drei Beweggründe aufzeigen, den Glauben aufzugeben oder die dazu führen können, dass wir dieses Bekenntnis unseres Glaubens, unserer Hoffnung preisgeben. Also ich möchte über das reden, was Glauben an Jesus Christsein unter uns gefährdet. Und da habe ich als erstes, und jetzt komme ich zum Baumarkt, Ihr erkennt ihn, das ist der Terminator. Warum das Symbol? Ich spreche über den Pragmatiker. Der Pragmatiker, der Praktiker, der sich daran macht, dicke Bretter zu durchbohren und der es einfach wissen will. Und deswegen ist hier vorne auch ein ganz spitzer Aufsatz drauf. Der Pragmatiker sagt, wahr ist, was sich praktisch bewährt. Und im Glaubensleben bleibt diese Einstellung nicht folgenlos. Die Frage ist, warum, und ihr merkt, wie schmerzlich das ist, warum, fragt der Praktiker, glaubst du überhaupt? Weshalb bist du Christ? Ist nicht alles eingeschlossen, der Glaube lediglich eine Frage der Perspektive? Gibt es wirklich die Wahrheit oder nur das, was ich dafür halte? Bibelverse überzeugen Pragmatiker in ihrem Zweifel, in ihren Fragen nur sehr selten. Denn sie fragen, der Pragmatiker fragt nach Zweck und Nutzen und da bohrt er durch und da lässt er nicht locker. Ein Offenbarungsanspruch, weil es so in der Bibel steht, überzeugt ihn noch nicht. Denn auch andere Religionen haben ja einen Offenbarungsanspruch. Das sind ja nicht nur wir als Christen allein, die sagen, dies ist das Wort Gottes, das uns erreicht. Also woher weißt du, dass dein Glaube der rechte ist? Pragmatiker unter uns in ihrem Glauben angefochten fragen, ist das am Ende nicht alles nur Erziehung? Und viele junge Menschen, die der Pubertät entwachsen, dann im Studium sind, herausgefordert sind mit vielen Fragen, die sie vorher nie gehört haben, stellen genau diese Frage, diesen Zweifel, ist das am Ende alles nur Erziehung gewesen, quasi antrainiert? Sie hadern. Die Pragmatiker hadern. Ich sehe keinen wirklichen Bezug zwischen dem Glauben und meinem Leben. Ob Gott sich um mein Leben kümmert? Der Pragmatiker sagt, das Leiden ungezählter Menschen dieser Welt lässt mich daran zweifeln, dass es diesen persönlichen Gott gibt, der sich wirklich ausdrücklich um mich und mein Leben kümmert, um mein Leben und Ergehen, einer, der daran interessiert ist. Und er fragt weiter, ist die Tatsache, dass es mir gut geht, wirklich ein Beleg dafür, dass sich Gott um mich kümmert? So fragte mich vergangene Woche jemand. Und was ist dann, wir haben das gestern vielleicht in den Nachrichten gehört, mit diesem Aufschrei der Millionen Hungergefährdeten in Afrika? Alles Menschen, um die Gott sich nicht kümmert? Der Hebräerbrief, unser Bibelwort, zeigt ja selbst, dass Glaube an Christus keineswegs die Leiden beseitigt. Genau das ist ja die Anfechtung hier in diesem Brief für diese Christen, denen nachgestellt wird, denen es wegen ihres Glaubens schlecht geht. Und ohne diesen Glauben könnten sie vielleicht in Freuden und ganz entspannt leben. Glaube tatsächlich bewahrt nicht vor dem Leid, nicht immer. Manchmal provoziert er sogar Leid. Und jetzt hören wir noch einmal, so kommt er zu dem Thron der Gnade, der mit eurer Schwachheit mitfühlen kann. Weshalb? Nun, weil es eben der Christus ist und genau sein Glauben, genau sein Eintreten für das Wort Gottes und Gottes Wahrheit hat ihn in große Not, in äußerste Schmerzen geführt und nicht an die Sonnenseite des Lebens. Ich möchte dir sagen, dein Zweifel, deine Einfechtung, deine Herausforderung, das Bekenntnis zu Jesus festzuhalten, bist du so ein Pragmatiker? Sind die Fragen, die ich gestellt habe, vielleicht deine Fragen und der Zweifel, die Anfechtung, deine Anfechtung im Glauben? Mit Blick in unsere Gemeinde kamen mir andere Menschen in den Sinn, auch mit Blick auf mich selbst, nämlich dafür steht dieses Symbol, die Hochspringer. Als ich noch junge war, hatten wir einen Garten und da haben wir immer ein Parcours aufgebaut. Da haben wir irgendwelche Sachen hingelegt, eine Matratze, das war dann der Springgraben, der Wassergraben. Dann haben wir Stühle hingestellt, Bänder drüber gespannt und dann ging es darum, darüber zu springen. Und ich weiß, so die 70, das ist hier, und die 80 Zentimeter, vielleicht auch die 90, die waren zu schaffen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe dann später festgestellt, dass im Glauben an Jesus Christus der Zollstock immer länger wird. Und dann erfahre ich solche Ansprüche, wo ich sage, ja, Arne, spring mal über die 1,20 Meter. Und vielleicht bist du einer dieser Hochspringer, der sich fragt, schaffe ich 1,20 Meter im Glauben? Was sind die Herausforderungen des Glaubens, um 1,20 Meter zu schaffen? Und dann strengst du dich sehr an und sagst, ja, 1,20 Meter schaffe ich. Aber ich kann dir sagen, irgendeiner kommt und sagt, nee, heute steht das Maß auf 1,40. Und manche in der Gemeinde erlebt sich so. Christen, die an einer viel zu hoch liegenden Messlatte scheitern. Und entweder haben sie und hast du das Maß selbst gesetzt oder du hast das Maß anderer für dich akzeptiert. Aber dass du das Maß, das andere setzen, etwa 1,40 Meter, akzeptierst, ist deine Entscheidung. Und deswegen finde ich es bedauerlich, wenn Leute aus der Gemeinde herausgehen, weil sie sagen, die Messlatte liegt für mich viel zu hoch. Deine Entscheidung, dass du dieses Maß für dich akzeptierst. Und wer sagt uns überhaupt, dass das Maß nicht 1,40 ist, sondern sagen wir mal bei 1,73, das bin ich. Viele von euch haben mehr zu bieten, 1,90, ich gehe rüber bis 2 Meter. Na, und da bin ich auf jeden Fall der hoffnungslose Hochspringer, denn da komme ich keinesfalls drüber. Ihr versteht das Bild. Wer setzt überhaupt das Maß? Und weshalb legen wir die Messlatte häufig für andere so hoch auf? Und weshalb legen wir für uns selber die Messlatte manchmal zu hoch auf? Wer von euch kann 2 Meter überspringen? Und auf jeden Fall, ich werde es gar nicht erst versuchen. Unter 2 Meter kann ich nur durchlaufen. Werden wir springen? Nein, hoffnungslos. Entmutigte Christen packen ihre Koffer. Sie meiden den Glauben, sie fliehen dem Christus, weil sie meinen, das ist das Maß, das es zu erreichen gilt. Das ist das Maß, das diese Gemeinde setzt. Und sie empfinden, dass sie diesen ganzen Maßstäben nicht mehr genügen können. Und da ist der Glaube gefährdet, wenn unerreichte Ziele mit persönlichem Versagen gleichgesetzt werden. Und daraus resultiert Rückzug aus dem Glauben. Rückzug oder Glaubenskrämpfe. Das findet man unter Christen zuweilen auch, einfach völlig verkrampft, aber immer noch dabei. Vielleicht bist du das, dieser Hochspringer. Ist das deine Anfechtung, dein Zweifel? Deine Herausforderung, das Bekenntnis zu Jesus festzuhalten, es nicht preiszugeben und zu sagen, das war's. Die dritte Gruppe, die mir in den Sinn kam, bildlich, sind die Schleusenwärter. Ich habe mir überlegt, baust du hier eine Schleuse auf? Nee, lass ich. Aber das Bild, glaube ich, können wir im Kopf fassen. Eine Schleuse öffnet die großen Tore, Wasser strömt ein, die Tore gehen wieder zu. Ich glaube, Schleusenwärter sind Christen, die Glauben haben, auch glauben wollen, aber doch bitte alles mit Maßen. Christen, in denen wir in unserer Nachfolge Jesus Christus nach alles unter Kontrolle halten wollen. quasi unsere Herzenstür immer so weit aufmachen, wie wir denken, so weit ist gut. Schleusenwärter Christsein zeichnet sich durch Kontrollbemühen aus und durch Vorsicht. Und das andere neben der Vorsicht ist die Gleichgültigkeit. Auch das ist typisch für Schleusenwärter. Ob das Tor zu ist oder offen, so what, Wasser ist ja immer drin. Glaubenshilfe, sagen Schleusenwärter, ja, Glauben als Hilfe, ja, bitte, aber Glaubensherausforderungen, nein, danke. Doch, ihr Lieben, selbstgenügsamer Glaube, Glaube der Gleichgültigkeit oder der permanenten Vorsicht, solcher Glaube, der den Durchfluss der lebensverändernden Kraft Gottes kontrollieren möchte, solcher Glaube enttäuscht. Und die Folge ist auch da, dass wir das Bekenntnis preisgeben. Das haben wir uns also angesehen. Drei Anfechtungen und Beweggründe, den Glauben aufzugeben. Und die Folgen dessen zeigen sich nicht mit einem Paukenschlag, sondern es ist immer ein schleichender Prozess. Und deswegen ist mir wichtig, dass du hinschaust und dich fragst, bin ich möglicherweise einer vom letzten Typ? Ist das meine Anfechtung? Ist das mein Zweifel? Meine Herausforderung, das Bekenntnis festzuhalten? Bin ich so ein Schleusenwärter? Glaube, ihr Lieben, so macht das Hebräerbrief ganz deutlich, ist nicht eine Sache, wo man einmal dabei, für immer dabei ist, sondern Glaube kann man aufgeben. Haltet am Bekenntnis fest, ermahnt der Hebräerbriefschreiber. Und wenn ihr so mahnt, dann heißt das doch, ja, man kann das Ganze auch sein lassen. Drei Notwendigkeiten am Bekenntnis festzuhalten für unsere Zeit, für unsere Lebenssituation. Aber welche Hilfe und Antwort gibt uns nun der Predigttext in dieser Situation? Das steht in Vers 14 und 16. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Den haben wir doch, erinnert uns der Schreiber. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Hilfe, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Jesus ist also die richtige Adresse für dich. Wir werden zu Jesus gerufen, weil auch er versucht wurde. Und weil er versucht wurde, bist du mit deinen Zweifeln und mit deinen Anfechtungen bei ihm an der richtigen Adresse. Und weil Jesus uns dazu einlädt, dürfen Zweifel und Anfechten unter uns benannt werden. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir ehrlich sind mit unserem Christsein. Denn dadurch wachsen wir im Christsein. Nicht indem wir etwas verdrängen, das führt dazu, dass wir am Ende aufhören mit diesem Bekenntnis. Jesus ist die richtige Adresse für dich, die richtige Adresse für dich in deiner Anfechtung. Ich lese noch einmal aus diesem Zitat oder aus diesem Interview in der Zeit. Franziskus sagt, der Glaube ist ein Geschenk. Er wird einem gegeben. Laurenzi fragt zurück, er kommt von selbst wieder. Franziskus, ich bitte Gott darum und er antwortet mir. Früher oder später, manchmal muss man in einer Krise verharren. Der Glaube ist nichts, was man sich erwirbt. So kommt hinzu zum Thron der Gnade, denn Jesus ist es, der Mitgefühl mit dir hat. Du musst dir nichts erwerben, sondern geh zu dem hin, der Mitgefühl mit dir hat. Geh zu dem hin, der für dich eintritt. Denn bei ihm erfährst du Gnade und Barmherzigkeit. Die Pragmatiker haben ja recht. Jesus ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, in der sich Glaube bewähren muss. Jesus kannte und stellte sich kritischen Rückfragen, das können wir im Evangelium nachlesen. Er selber wurde in seinem Dienst für Gott und Menschen massiv herausgefordert. Aber weil er die Kritik an seinem Handeln in der Welt selbst kennengelernt hat, bist du mit deiner Skepsis bei ihm richtig? Bist du mit deiner Skepsis gegenüber dem Handeln Gottes an der richtigen Adresse? Wer ergebnis- und zielorientiert fragt, erhält vom Evangelium her eine ganz pragmatische Antwort. Und die Antwort lautet, du brauchst Jesus Christus, damit dir die Welt keinen Bären aufbindet. Damit dir die Welt nicht verspricht, alles ist super und alles schön. Damit dir kein Wohlstand-Evangelium erzählt, mit Jesus wirst du reich und glücklich. Das ist Bullshit. Du brauchst diesen realistisch-pragmatischen Jesus, der das Leben kennt, wie es wirklich ist. Du brauchst Jesus, der dich vor allen Versuchungen und Ablenkungen, die sich dir anbieten, bewahrt. Und dazu schau dir das Leben Jesu an und urteile selbst, ob du in seinen Worten und Taten Trug und Falschheit entdecken kannst. Wenn ich diese Anfechtung empfinde, dann schaue ich ins Evangelium, frage mich, kann ich diesem Menschen, Jesus von Nazareth, kann ich diesem Wort vertrauen? Und mein Ergebnis ist eindeutig, ja, wenn ich einem vertrauen kann, dann diesem Mann, von dem wir glauben und bekennen, er ist der Sohn Gottes. Schau dir das Leben Jesu an und dann urteile selbst, ob du in seinen Worten und Taten Trug und Falschheit findest. Pragmatischer kann keine Antwort sein, als sie Jesu Leben selbst bezeugt. Jesu Vertrauen auf Gott hat ihn sogar am Kreuz in die äußerste Infragestellung seines Lebens hineingestellt und durchgetragen. Also wenn einer ein Recht hat, pragmatisch zu fragen, dann dieser Herr. Jesus gibt dir den Grund und die Orientierung, aber du findest diese Orientierung nicht im Abstand zur Botschaft Jesu, sondern erst, wenn du dich auf diese Botschaft einlässt, erst dann kannst du beurteilen, ob sein Lebensversprechen zutreffend ist oder nicht. Ich sehe manchmal einen Pragmatismus, mit dem du dir Jesus auf Distanz halten willst. Aber das ist kein Pragmatismus, ergebnis- und zielorientiert, sondern das ist ein Zeichen von Unentschlossenheit. Der Pragmatismus des Glaubens ist, dass du alles auf eine Karte setzt, alles auf diesen Jesus setzt. Warum? Weil du ihm, wie er geschildert ist in den Evangelium, vertraust. Den hoffnungslosen Hochspringern unter uns macht der Bibelabschnitt auch ganz viel Mut. Denn auch Jesus kannte körperliche und er kannte seelische Ermüdung. Und unter beidem leiden wir hier auch. Das sind die Krankheiten, die uns anfechten und uns fragen, wo bist du denn jetzt? Was ist das mit deinem Lebensversprechen? Wie geht das denn aus? Und wir kennen auch die seelische Ermüdung, wo wir einfach niedergeschlagen sind, kaum mehr morgens aus dem Bett rauskommen und nicht wissen, was mit dem Tage anzufangen ist. Du bist bei Jesus richtig mit dieser Anfechtung, weil er das ängstliche Herz und die Mutlosigkeit kennengelernt hat, bist du bei ihm an der richtigen Adresse. Er ist die beste Adresse für verzagte Hochspringer. Kommt her, sagt er zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, die ihr sagt, nee, den Zollstock, den lege ich zur Seite. Das Maß des Lebens und des Glaubens bist du, Christus, und das ist ein Maß der Barmherzigkeit und der Gnade. Hoffnungsloser Hochspringer, ich möchte dir sagen, resigniere nicht. Weißt du wirklich, was Jesus mit dir vorhat? Mancher von euch geht ins Fitnesscenter und wenn ihr da anfangt, dann ist es meistens so, anfangs hast du super Trainingserfolge. Du fängst da an und sagst, boah, ich schon 2 Zentimeter Bauch verloren, super. Bin erst 2 Wochen dabei, ich mache so weiter und wenn ich so weitermache, dann bin ich, irgendwann habe ich Bodyindexmaß super. Dann machst du weiter und stellst fest, Bauch geht nicht mehr weiter zurück. Und dann setzt der Frust an. Am Anfang hat man immer rasche Trainingserfolge. Aber ich breite dieses Bild oder ich führe dieses Bild mal noch weiter aus. Wer beschreibt dir überhaupt deinen Trainingsplan? Wer setzt denn den fest? Wer sagt dir denn, wie dein Trainingsplan, sprich wie Jesu Trainingsplan für dein Leben aussieht? Ich empfehle, sei zurückhaltend mit einer vorschnellen Beurteilung deiner Lebensumstände. Vielleicht sagst du, das ist aber wirklich alles nicht das, was ich mir erträumt habe. Mag sein. Aber im Glauben, denke ich, ist genau der Trainingsplan, den Jesus dir in deinem Leben stellt. Und diesen Trainingsplan stellen wir uns eben nicht selbst zusammen. Vielleicht willst du 1000 Sit-Ups für den Herrn machen. Aber der sagt, nee, heute ist Latissimusmaschine angesagt. Also so ein Ding, was man so zieht, für die, die das nicht kennen. Ihr versteht das Bild. Eventuell läuft ja in deinem Leben ein ganz anderes Trainingsprogramm ab, als das, was du dir wünschst oder selbst gestellt hast. Vielleicht ist deine Krankheit genau das, was du jetzt erleben sollst. Erklären kann ich es dir nicht. Aber ich habe den Eindruck, wir sollten uns nicht immerzu gegen das Leben wehren, wie es uns entgegenkommt. Das macht es nicht leichter. Nicht immer ist es die richtige Konsequenz, mehr von dir oder von anderen in der Gemeinde zu fordern. Als könnten wir die Probleme des Lebens und die Sorgen unseres Alltags durch eigene Aktion und Aktionismus vertreiben. Bleib dir treu, gerade dann, wenn sich Enttäuschung über dich selbst einstellen will. Dann bleib dir treu. Und wie bleibt man sich selber treu? Nicht indem du dir für alles und jedes eine Rechtfertigung zurechtlegst, sondern so, dass du dankbar annimmst, was das Bibelwort Vers 16 dir verspricht. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, denn dort werden wir Hilfe empfangen, dann, wenn wir es besonders nötig haben. Gott ermöglicht dir durch den Glauben, geduldig mit dir selbst zu sein. Gott ermöglicht dir durch den Glauben, geduldig mit dir selbst zu sein. Jesus stellt keine Anforderungen an dich, die dein Vermögen übersteigt. Jesus ist nicht unbarmherzig, klappt 2 Meter auf und sagt mir, Arne, spring da drüber. Es mag ja sein, dass es Menschen gibt, die über 2 Meter springen können. Aber das ist nicht mein Trainingsprogramm. Und das, ihr Lieben, das gilt für all unsere Lebensbereiche, das gilt für den Umgang mit unseren Finanzen, das gilt für das Teilen untereinander, das gilt aber auch für deine Mitarbeit oder dein Engagement in der Familie oder im Beruf. Ich glaube nicht, dass es für alle Christen ein einheitliches Maß gibt. Ich glaube, die Herausforderung ist für uns, uns dem Maß Jesu anzuvertrauen, der uns mit dem Leben zeigt, was unser Trainingsprogramm ausmacht. Und zum Schluss auch die Schleusenwärter lädt Jesus zu sich ein. Nichts macht im Glauben müder, als wenn sich kein Sinn, keine Hoffnung und keine Zuversicht entfaltet. Und das ist oftmals die Folge, wenn wir selber die Schleusentore so weit öffnen, wie wir meinen, sie sollten geöffnet sein. Keine Hoffnung, keine Zuversicht, auch keine durchströmenden Kraft des Geistes Gottes im Leben. Jesus bedrückte oftmals die Glaubenslosigkeit und die Zaghaftigkeit seiner Jünger. Ihn focht es an, dass sie so wenig mit Gottes Möglichkeiten rechneten und so sehr auf Kontrolle von allem und jedem setzten. Und ich glaube, so schaut auch Jesus unter uns diese Schleusenwärter an. Es schmerzt ihn, dass wir so auf Kontrolle setzen. Jesus sah, wie die Schleusenwärter die ganze Welt durch Planen und Tun zu gewinnen suchten, aber darüber nahmen sie Schaden an ihrer Seele. An dieser Seele, die so sehr nach Gewissheit und Frieden sich sehnt. Und das finden wir nicht, diesen Frieden und diese Gewissheit, indem wir die Schleusentore schließen, um selber Sicherheit zu schaffen. Das Schleusentor ist eigentlich deine Herzenstür. Und Jesus sagt, öffne sie doch. Ich werde dich nicht überfluten, dass du darin ertrinkst. Bestimmt nicht. Aber ich werde dich mit Erfahrungen beschenken und mit einer Liebe und Freude beglücken, die du vielleicht bisher noch nie erfahren hast. Weil Jesus die beengende Angst vor den Unwägbarkeiten des Lebens und die Sorge um das eigene Wohlergehen gut kennt, bist du bei ihm als Schleusenwärter an der richtigen Adresse. Glaube kannst du nicht auf dem Trockenen lernen, sondern Glaube wird gewagt und erfahren. Und ich möchte meine Predigt, verzeiht es mir bitte, noch einmal mit dem Papst beenden. Franziskus schreibt in diesem Interview: Was sagt der Mann, der seinen Sohn zu Jesus bringt, damit er ihn heile? Was sagt er? Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das, schreibt Franziskus, ist der Weg des Glaubens. Der Glaube kann verloren gehen. Er ist ein Geschenk, um das man jeden Tag aufs Neue bitten muss. Wie oft in meinem Leben habe ich mich versündigt, schreibt Franziskus, weil ich entgegen meinem Glauben wie ein Ungläubiger gehandelt habe. Das sind die Momente der Leere. Man muss den Herrn demütig um den Glauben bitten. Und dazu lade ich euch jetzt ein, dass wir einen Augenblick nachdenken: Bin ich so ein, finde ich mich in dieser kleinen Typenlehre wieder als Pragmatiker, als Hochspringer oder als Schleusenwärter? Und dass wir dann nach dieser Stille oder in dieser Stille zu dem Thron der Gnade gehen, der sagt: Du, das kenne ich. Und bei mir findest du Hilfe und Barmherzigkeit. Ich schließe diesen Augenblick der Stille mit einem Gebet ab. Lieber Herr Jesus Christus, mich macht dein Wort sehr froh, weil du ein Herr bist, der aus dem eigenen Leben die Anfechtung kennt und die Versuchung, das Bekenntnis preiszugeben. Und mich macht dein Evangelium froh, weil du ein ganz und gar verlässlicher Herr bist. Und das beweist du uns nicht durch Ansprüche, sondern durch die Einladung: Komm doch jetzt zu mir. Bei mir findest du Barmherzigkeit, sagst du, Jesus. Und dafür danke ich dir. Das ist wahr, das habe ich oft erfahren und das gilt all unseren Geschwistern. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, aber auch, dass wir es als Gemeinde lernen, mit den Zweifeln und den Anfechtungen und dem Hadern umzugehen, dass wir es nicht verschweigen, sondern ehrlich werden, gemeinsam zum Thron der Gnade gehen, um Hilfe zu bekommen. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt für die Pragmatiker unter uns und die Hochspringer und die Schleusenwärter. Herr Jesus, komm du uns bitte zur Hilfe, so wie wir bitten. Wir bitten dich demütig um Glaube, dass du ihn uns stärkst und dass du uns den Glauben bewahrst. Amen.
Bilder haben uns in der Predigt bewegt und so ein bisschen Situationen vor Augen geführt, die vielleicht unser Leben bestimmen. Und mit Bildern fangen wir an in der Anbetungszeit mit einem älteren Lied, das er sehr schön einfach mit Bildern beschreibt, was es heißt, zu Jesus zu gehören, versöhnt zu sein, was es heißt, letztendlich mit ihm zusammen zu sein. Und diese Bilder können wir einfach wirken lassen, auch während wir sie singen. Wir wollen gemeinsam dazu aufstehen.
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenotland in Sicht, wie ein Krieg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Hey. Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Hey, oh, du schenkst mir Gnade, hey, oh, und Barmherzigkeit. Hey, oh, ich will tanzen, Herr, vor dir. Hey, oh, du schenkst mir Gnade. Hey, oh, komm von Herzlichkeit. Hey, oh, ich will tanzen, Herr, vor dir. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Allein und verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft. Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu. In dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen.
Thank you.
deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt.
Und es ist gut zu wissen, dass deine Liebe bleibt, dass deine Liebe beständig ist. Und du nicht ein Gott bist, der Höchstleistungen von uns fordert. Du bist aber auch kein Gott, der sich mit unseren Begrenzungen, die wir setzen, zufrieden gibt, sondern du bist ein Gott, der unserem Leben Dynamik und Weite geben will. Du hast durch deine Gnade Neues in uns angefangen und du willst nicht, dass es bei uns endet, sondern bei dir weitergeht, mit dir weitergeht. Und Herr Jesus, danke, dass du ein Herr bist, der uns liebt, der uns sieht, der uns kennt und der uns an den Stellen abzuholen weiß, wo wir stehen. Herr, danke, du bist ein Herr, den wir wirklich nur loben können.
Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck. Unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht.
In unsere Dunkelheit.
Amen.
Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wenn jemand ein Gespräch wünscht oder Gebet oder vielleicht mit Jesus nochmal alles ganz neu festmachen möchte, hier ist Gelegenheit und da werden gleich Mitarbeiter sitzen, die Zeit haben, die zuhören und mit euch, mit ihnen beten können. Ja, um 12 trifft sich die erste Truppe zum Aufbau, Umräumen, Ostergarten. Treffpunkt oben, ne? Denk mal, ja. Ja, also oben im alten Foyer, da geht es dann los. Ich habe auch schon meine Arbeitsklamotten im Auto liegen. Freue mich drauf. Und nochmal an unsere Gäste, bitte an die bunten Tassen denken und auch wir als Gemeinde eben auch die Leute auch wahrnehmen und das Signal auch aufnehmen, sonst klappt es nämlich nicht. Ich habe ein Segenswort aus Josua 1. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, will bei dir sein, wohin du auch gehst. Mit diesem Segenswort segne dich der Gott, der Vater und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag.